Herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby. Heute mit einem ganz tollen Gast wieder, Andy Lenz. Grüß dich, Andy. Wie geht's dir?
Ganz gut. Hi, hi.
Andy wird gleich von seiner unglaublichen Vita erzählen. Wir haben gerade im Einführungsgespräch über den Mut, den man braucht, um gute Zukunft zu gestalten, mit Digitalisierung gesprochen. Das wird auch unser Tenor sein. Welche Erfolgsfaktoren werden für eine gute Digitalisierung benötigt? Welche Art von Erfahrungen kann uns Andy aus seinem ganzen Bereich von Gründungen, Kapitalaufbau, VCs etc. mitgeben? Und was sind Learnings für euch da draußen? Seid mutig. Seid ihr vielleicht entsprechend mit dem passenden Kapital schon ausgestattet etc. oder auch nicht? All das wird heute ein Gesprächsthema sein im Rahmen von Let's Talk About Tech Baby und wieder diesen Horizont von der Digitalisierung und der Technologie schneiden. Aber erstmal zum Gast. Andy, stell dich mal vor, erzähl mal, wer bist du, was machst du und vor allem aufgrund deiner Vita, die ich jetzt schon mal highlighte, was hast du alles so Geiles gemacht in der Vergangenheit?
Ja, Alex, danke erstmal für die Einladung. Und ja, das fällt mir immer nicht so ganz leicht. Eine der schwierigsten Fragen, die man mir so stellen kann, wenn man mich auf einer Party trifft, ist, was machst du eigentlich? Weil es so ein bisschen vielfältig geworden ist über die Zeit. Aber einmal durch im Schweinsgalopp. Ich bin aufgewachsen mit meinem Bruder zusammen im Keller, computerspielenderweise am C16, C64 und Amiga. Und da haben wir mal mit Basic das ein oder andere gemacht. Ich war nie der richtige harte Computer-Nerd und war eigentlich nicht so gut in Programmieren und Mathe. Bin am Ende eher ein Marketing-Typ und bin dann über die Schule und den Sport und über Fun-Sport zu so Themen gekommen wie Jugendkultur, Skateboardfahren, Breakdance, Hip-Hop, Graffiti und so weiter. Und da haben wir dann während der Schule schon eine Eventagentur gegründet und da Events aufgebaut, von Club-Events bis Festivals und Clubtouren, und da so ein bisschen das Unternehmertum und das schnelle Reagieren gelernt, auch Menschenkenntnis viel in dem Sektor. Und dann haben wir aber festgestellt, dass dieses ganze Event-Thema immer eine riesen Materialschlacht ist und dass irgendwie ja ganz oft für einen Tag eine große Logistik gefahren wird, die man aber nicht über das Jahr hinweg nachts und am Wochenende fahren kann. Das Internet kam auf und mich hat es so ein bisschen danach gedürstet, ein bisschen nachhaltigere Geschäftsmodelle zu bauen. Und so kam dann die Idee, nochmal studieren zu gehen. Das war ein Studiengang, der war da relativ neu, der hieß Informationsmanagement. Und da habe ich viel über Digitalisierung gelernt, ein paar Grundscheine in verschiedenen Programmiersprachen gemacht, Datenbanken und solche Themen. Habe meine Co-Gründer Martin und Jan kennengelernt und wir haben zusammen aus dem Studium heraus das T3N-Magazin gegründet. Und im T3N-Magazin, 17 Jahre ist es etwa her, ging es hauptsächlich um Digitalisierung. Um Themen auch, besonders zum Anfang, wie Linux und Open Source, freies Wissen und die Besonderheit an T3N, die ich auch bis heute in mir trage, ist, sind so Themen wie Teilen, Optimismus, Leuten helfen. Schon im Hip-Hop gab es immer den Satz, each one, teach one. Man hilft sich gegenseitig, um vorwärts zu kommen, und da haben wir eine Community und ein reichweitenstarkes Magazin aufgebaut, und das haben wir dann veräußert vor gut 2 Jahren. Und dann sind wir Teil der Heise-Gruppe geworden, die ja auch Magazine wie CT und EX herausgeben. Und gar nicht so einfach, das im Schweinsgalopp durchzuziehen. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell.
Nein, ist alles gut. Vor allem gerade der Teil jetzt noch am Ende, der jetzt quasi die neue strategische Ausrichtung nochmal auch in dem Rahmen zeigt, finde ich sehr, sehr wichtig, auch gerade für die Zuhörer. Unabhängig davon, dass T3N als Beispiel ein mega Highlight ist, weil damals war das total unbekannt und heute kennt das ja jeder.
Genau, es ist wirklich von null gestartet. Wir hatten keine Reichweite und nichts. Und das konnten wir dann eben groß ziehen und glücklicherweise eben in Hannover, wo wir auch selbst gegründet haben, wo auch der Heise Verlag sitzt, eben anheise unseren Wunschpartner veräußern. War ein extrem spannender Prozess, lehrreicher Prozess und mir war auch wichtig, dem Thema inhaltlich geflogen zu bleiben. Ich bin inzwischen nach 2 Jahren Advisor bei Heise in meiner Rolle ein bisschen transformiert. Nachdem wir dort das Thema Brandbuilding ich zusammen mit Johanna Heise vorwärts gebracht habe, haben wir beide uns jetzt einem neuen Thema gewidmet, nämlich dem strategischen Thema Heise Ventures, wo es eben um Startup-Beteiligung und Beteiligung an Venture Capital Fonds im Tech-Sektor geht, wo wir im Prinzip die Startup-Welt und das Ökosystem stärken möchten, aber auch für Heise neue Modelle entwickeln und entdecken möchten und auch mit dem Innovationsgeist und dem Approach der Startup-Welt auch in das Unternehmen strategisch und kommunikativ ein bisschen wirken wollen, um dort im Unternehmergeist und Innovationsgeist nochmal stärker zu entfachen. Und das ist im Prinzip gerade so das letzte Neueste. Daneben gibt es diverse Ämter, wo ich im Ehrenamt tätig bin, wo ich probiere auf Landes- oder Bundesebene im Startup- und Digitalsektor das ein oder andere zurückfließen zu lassen in Richtung Politik und Struktur und Verwaltung. Und dann bin ich als Investor und Business Angel tätig und habe großen Spaß daran, immer wieder neue Modelle zu sichten und eben das zusammenzubringen. Ist es die richtige Technologie? Ist es das richtige Team mit dem richtigen Mindset am richtigen Ort zur richtigen Zeit, was Neues zu schaffen? Und das ist so im Prinzip, sind so meine Umgebungsvariablen.
Deswegen war mir auch klar, gerade bei der Einführung und wenn du dann von deinem Werdegang berichtest, dass wir sehr, ich sag mal, in ein paar Minuten brauchen werden, weil das ist schon, wir reden ja jetzt über 20 Jahre Geschichte in dem Bereich, die da jetzt hochgezogen worden sind. Und deswegen ist das auch alles gut, wenn du da sagst, du brauchst noch einen Ankerpunkt, möchtest irgendwas highlighten, ist gar kein Thema. Vielleicht, weil wir ja heute sagen, was sind die Erfolgsfaktoren? Was waren die Erfolgsfaktoren für T3N?
Also, dass wir zum Beispiel eben keine Einzelgründung waren oder zwei BWLer oder zwei Informatiker, sondern wir eigentlich divers direkt zu dritt gestartet sind, zumindest von den Kompetenzfeldern divers, auch wenn es drei Jungs waren. Ist es so, dass Jan als Journalist mit journalistischem Hintergrund einer der drei Gründer war, Martin als Technik-Nerd und Programmierer und ich eher als Marketeer und Sales-Guy und Kaufmann. Und das hat sich irgendwie gut ergänzt. Und das würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass da drei Leute mit einem klaren Bild nach vorne und einem Mindset, mit einem Wir-schaffen-das-Mindset zu einem Zeitpunkt, wo nichts da ist, auch ein bisschen gemeinsam mit dem Kopf durch die Wand laufen können, gemeinsam in einem Alignment klare Bilder zeichnen können und auch eben die Kompetenzfelder so abgrenzen, dass man sich nicht zu sehr wie reinfunkt, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man die verschiedenen Facetten, die so ein Startup und eine Firma am Anfang hat, irgendwie da abgedeckt kriegt, ohne irgendwie zu viel auf Dritte angewiesen zu sein und da einfach die ersten Meter oder auch Kilometer mal alleine rennen kann. Das ist ein großer Erfolgsfaktor gewesen. Und das Zweite, was mir dann immer noch einfällt, das Zweitwichtigste ist, zu wissen, was man nicht kann und das auch deutlich zu sagen. Das finde ich nach wie vor eine echt große Kompetenz. Also die Frage in Pitches, wenn ich in der Jury unterwegs bin, was ist denn, was könnt ihr denn nicht, was ist denn euer Problem? Und ich finde, wenn man das sehr genau beantworten kann, dann ist man der Lösung schon irgendwie näher, als wenn man irgendwie glaubt, dass man alles wüsste. Von daher haben wir immer, wenn wir Schwachstellen hatten, sehr klar die benennen können. Und dafür irgendwie Lösungen gesucht, entweder im Dienstleistungssektor oder im personellen Sektor. Man kann einfach nicht am Ende alles selber machen.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, eine klare Rollen und auch eine klare Stärken- und Schwächenanalyse zu haben. Die kann man ja für sich machen, die kann man auch generell im Unternehmen machen, damit man vielleicht auch da eine gute Balance findet, gerade im Führungsteam. Wie wichtig war vielleicht auch Zeitgeist im Bereich? Wir haben ja, als T3N als Beispiel gegründet worden ist und das dann kam, da gab es vielleicht eine CT, also ein gedrucktes Format. Es gab auch heise.de schon, es gab auch gewisse Foren und Blogs und so weiter. Dennoch ist ja T3N in eine Lücke vorgestoßen als Beispiel, die auch für andere Bereiche innerhalb der Gründung, für andere Technologiethemen sehr, sehr wichtig sein kann. Gab es da einen Zeitgeist, den ihr getroffen habt?
Auf jeden Fall, und das eigentlich auch immer wieder, sozusagen die Welle des Zeitgeistes immer ordentlich zu surfen, war für uns ein maßgeblicher Faktor im Erfolg, dass wir zu einem Zeitpunkt, wo, also Linux war irgendwie klar, irgendwie auf dem Server und bei manchen Freaks auch auf dem Laptop oder Desktop-Rechner, aber Open-Source-Technologie im Applikationslayer oder webbasiert umzusetzen, wurde medial nicht so stark ausgeleuchtet, und das war im Prinzip, wir haben ja mit der Technologie eben auch die ganze Infrastruktur für T3N gebaut und auch darüber geschrieben. Das war eigentlich der zeitgeistige Punkt zum Anfang, dass wir ein Magazin über freies Wissen, Open Source und all diese Technologien von CMS, ERP, Shop-Systeme sozusagen Inhalte geboten haben, wo sozusagen der Leser Wertschöpfung mit betreiben konnte, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist ja eigentlich bis heute so, dass man inzwischen mit einem guten Team und zwei Laptops ziemlich weit kommt mit der richtigen Software und den richtigen Themen, heute noch plus AI. Also das heißt, irgendwie die Zeitgeistwelle richtig zu reiten, am Anfang Linux Open Source, danach irgendwie ganz stark irgendwie die Software as a Service und SaaS-Welle, dann das ganze Social-Media-Thema und sozusagen immer right in time die richtigen Trends aufzugreifen, unterzubringen und den Leuten zu erklären, wie die funktionieren, damit man sie danach eben auch nutzen kann. Das war sehr, sehr wichtig für uns.
Mhm. Du sprichst sehr häufig das Thema an Mindset, klare Ziele definieren, aber auch den Aspekt, dass man sich klar machen muss, dass man wahrscheinlich auch enorme Leistungen vollbringen muss. Heutzutage hat man vielleicht mehr Tool-Support für bestimmte Aspekte, aber es war einfach auch eine ganz andere Zeit. Was würdest du den Gründern heute sagen, wenn einer kommt und sagt, ich habe da eine coole Idee, aber eigentlich bin ich hier gegenüber diesen anderen Wettbewerbern am Markt total unterlegen?
Ja, also ich finde immer ganz wichtig, in Initialisierungsphasen zu probieren, Negativsprache zu vermeiden. Im Brainstorm ist es ja auch so, warum was nicht geht, oder im Brainstorm aufzuschreiben, zu brainstormen, was nicht geht, ist eigentlich der falsche Weg. Ich finde, in der Anfangszeit einen Raum und einen Rahmen zu bilden, der es zulässt, dass Energie entsteht, dass ein Flow entsteht, dass man sich gegenseitig darin stärkt, irgendwie Dinge zu schaffen, die jetzt eigentlich nicht so leicht greifbar sind, gegen die auch das eine oder andere gegen spricht. Das ist quasi die Kunst des Unternehmers, aus meiner Sicht nicht aus dem Nichts, aber sozusagen mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Wir schaffen das Mindset und der Verlässlichkeit zum Beispiel der Partner und der Co-Founder zu arbeiten. Ich kann für mich sagen, ich kann im Sales irgendwie das Produkt 2-3 Mal verkaufen. Der Techniker oder CTO sagt, er kann eine Software-Infrastruktur programmieren, auf der das und das dargestellt wird. Und der Journalist kann das Produkt inhaltlich so gut beschreiben, dass es auch attraktiv nach außen wirkt. Und wenn man sich da auf Kompetenzfelder verlässt und gegenseitig irgendwie den Glauben ineinander hat, dann entsteht Teamgeist oder Mindset. Und so gibt es ja auch die Geschichten irgendwie, wie Underdogs im Fußballpokalfinale plötzlich der Drittligist mal gewinnt oder der Zweitligist eher. Und das finde ich so ganz essentielle Themen, dass man einfach einen Glauben gemeinsam entwickelt. Und ob ich das dann Mindset, Glauben oder Optimismus nenne, das ist ein bisschen für mich dieselbe Richtung. Das finde ich ganz wichtig am Anfang, ja, dass man da halt so ein Gewinnergehen von vornherein irgendwie mitbringt.
Ist es auch der Grund, dass du diese Investments zum Beispiel in Cardoa oder in Mason, Graswald, weil relativ populär gegangen ist, aber auch andere Startups, die in einer sehr, sehr großen Liste, kann man auch gerne bei LinkedIn mal nachlesen, einsehen kann, getätigt hast? War das ein entscheidendes Kriterium für den Invest?
Ja, also zumindest sehr entscheidend ist für mich genau immer der Blick auf das Gründerteam und die Fähigkeiten, ja, und wie gesagt, immer das Mindset dieser Leute. Und wenn die, also was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist immer darauf zu achten, welche Spitzenleistung oder welche Themen diese Leute neben dem Startup in der Vergangenheit zum Beispiel abgeleistet haben. Also es kann sowas sein wie hat irgendwie in der zweiten Hockey-Bundesliga gespielt und ist da irgendwie Vize-deutscher Meister geworden oder hält den Langstreckenrekord von seinem Bundesland irgendwie im Sackhüpfen oder so. Das jetzt nicht, aber halt zu gucken, dass es halt Leute sind, die eine Leistungsbereitschaft mitbringen, die sich über dem Durchschnitt befindet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man da eben Leute zusammenbringt, die diese Leistungsbereitschaft über den Maßen haben und in der Lage sind, gewisse Schmerztoleranzgrenzen zu überwinden mit Fleißfähigkeiten, Kraft und welchen Kompetenzen auch immer, dann sehe ich da eine höhere Wahrscheinlichkeit darin, dass man ins Ziel kommt. Dementsprechend sind das unter anderem die Kriterien gewesen, die ich mit anlege, wenn ich in ein Startup investiere, wo man im Vorfeld selten weiß, was genau am Ende bei rauskommt.
Wie wichtig ist denn dann im Vergleich dazu, wenn man da ein gutes Team hat, die Idee? Produktidee, das Geschäft, die Geschäftsidee, vielleicht auch der Markt, in dem das Ganze dort auch ausgerollt werden soll. Wie bewertest du diesen Punkt noch als Faktor, um zukünftige Technologie, aber auch, das kann man ja für jedes Unternehmertum letzten Endes auch sagen, zu bewerten?
Ja, die Idee, die Produktidee, die ist schon wichtig und die ist ja irgendwie auch erstmal der initiale Funken und der Clou. Je mehr Zeit ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir eigentlich, dass die Grundidee erstmal einfach nur das nötige Vehikel ist, um diesen Zündfunken zu geben. Ob diese Idee am Ende das ist, mit dem der Erfolg erzielt wird, das ist in vielen Fällen gar nicht unbedingt der Fall. Es wird oft das Produkt gedreht, es wird von Pivot gesprochen, das Produkt wird in eine komplett andere Richtung verändert, weil man merkt, dass der Markt schneller auf einen anderen Teilbereich reagiert. Deshalb würde ich sagen, inzwischen ist es mir fast wichtiger, die Transformationsfähigkeit der Gründer und auch die Fähigkeit der Gründer in der Kommunikation, eine Firma, ein Firmengeist, ein Brand und ein Mindset aufzubauen, was die Sache insgesamt trägt. Und ich will da nicht sagen, welches Produkt auch immer dahinter steht, aber das erste Produkt ist eigentlich erstmal nur ein Mittel zum Zweck, um in der Geburtsstunde den Brand und den Geist in die Welt zu setzen. Und ganz viele erfolgreiche Modelle sind am Ende anders durchs Ziel gelaufen, als sie am Anfang gedacht haben. Von daher würde ich sagen, nicht ganz so wichtig, wie man vielleicht am Anfang meint.
Irgendwann muss man dann natürlich auch über das Geld sprechen, weil das
Ja.
ein Thema ist. Wie wichtig ist Geld für den Erfolg?
Ja, natürlich für den langfristigen Erfolg. Bei uns zum Beispiel war es so, man kann sich so während des Studiums in so einer Initialisierung von einem Startup irgendwie auch gut selber ausbeuten, mit einem geringen Gehalt und einer Einzimmerwohnung und noch einem Nebenjob hier oder da. Das ist halt was man auf Dauer irgendwie nicht macht. Das heißt, man will irgendwann in Gehaltssphären, die in Ordnung sind, die marktüblich sind. Und dann muss irgendwie das Geld reinkommen. Und dann gibt es ja immer diese Entscheidung, bootstrappe ich das, schaffe ich das irgendwie Umsatz zu erzielen ohne einen Investor, hole ich mir ein Investment rein, gehe ich irgendwelche Förderprogramme ein, die es irgendwie auf Landes- oder Stadtebene gibt. Da gibt es unterschiedlichste Wege. Ich glaube, das muss man für sich selber rausfinden und testen, welcher Typ man da ist. Ich finde ganz wichtig, die Sache nicht vergessen, wir haben das immer früher so genannt, das Kassenhäuschen aufzustellen. Es gibt Unternehmen und Startups, die 1, 2, 3 Jahre in Grundlagenarbeit das Produkt shapen, um dann, wenn sie in den Sale gehen, am Point of Sale oder im Verkauf im Web irgendwo merken, dass das Produkt eigentlich am Markt vorbei ist. Also relativ früh wirklich zu verproben, ob der Markt auch bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das finde ich schon sehr wichtig. Wie die Finanzierungsform des Startups am Anfang ist, das ist wirklich eine Typsache. Und mein Gefühl ist, es ist mehr Kapital da und die Fördervehikel, die wir hier in Deutschland vorfinden, die werden immer mehr. Und die Klarheit darüber, dass die Zukunft von unserem schönen Land auch in neuen Modellen und Startups sich wiederfinden wird in den nächsten Jahrzehnten, die wird auch immer klarer. Das heißt, mein Gefühl ist, die Venture Capital Fonds und die Landesvehikel, die warten auf neue Gründer. Und das Thema Finanzierung ist aus meiner Sicht leichter denn je, wenn die richtigen Leute mit der richtigen Idee einen guten Pitch machen.
Wie würdest du denn, das ist ein super Einblick, den du da auch gibst, wie würdest du denn bewerten, ist denn der Unterschied zu der Zeit, damals Gründung T3N, Geldbeschaffung, ich nenne es jetzt einfach mal Fremdkapital, das muss ja kein VC sein, das kann ja auch Private Equity sein, entsprechend zu heute. Also würdest du so die Situation und die Veränderung dahin beschreiben, die da passiert ist?
Ja, ich glaube, es ist sehr viel besser geworden. Wir haben im Unterschied zu früher Fernsehsendungen, die das Thema beleuchten, ob das Höhle der Löwen ist, da gibt es unterschiedlichste Formate. Ich glaube, die Startup-Welt und der Gründer an sich, der ist bekannter geworden. Die Gründungszahlen sind insgesamt immer noch so, dass ich mir denke, es könnte schon durchaus noch mehr sein. Ich glaube, es ist in jedem Fall in der Kapitalbeschaffung einfacher geworden. Es steht mehr Kapital zur Verfügung. Es steht auch viel Kapital an den sogenannten Seitenlinien, was in den nächsten Jahren investiert werden will. Ich glaube, dass das Timing ganz gut ist für Gründungen und das Umfeld.
Okay, wenn du jetzt sagst, da gibt es draußen eine coole Idee, jemand kommt vorbei, wir reden ja heute über die Erfolgskriterien im Rahmen des Podcasts, also sprich ein cooles Team haben wir jetzt quasi gesettet, eine gute Geschäftsidee, egal wie die aussieht, ob Tech oder Non-Tech, ist erstmal egal, und das passende Geld. Alles, also als Beispiel, die Teams haben eine gute Idee, gutes Team bei sich und sagen jetzt, okay, wie beginne ich? Was ist der nächste Schritt für mich, damit ich genauso erfolgreich werde wie andere Unternehmen, die sie als Vorbilder haben, vielleicht auch persönliche Vorbilder aus der Vergangenheit, aus der Familie, das ist ja auch ein großes Leitmotiv häufig. Wie kann man das machen? Was würdest du denen direkt vorschlagen?
Für mich persönlich ist das bildliche Vorstellen der Zukunft extrem wichtig, zu sagen, das Team zu fragen, wo wollt ihr hin? Gibt es eine Roadmap? Für mich persönlich, je visueller die Roadmap und das Pitch Deck Zukunftsthemen zeigt, auf einem Zeitstrahl, wie auch immer, mit Videos, mit Produktskizzen von Produkten, die noch nicht da sind, mit Forecasts von Traffic oder anderen Growth KPIs oder auch Umsatz. Je genauer der Gründer ein Bild oder die Gründer und das Gründerteam, Gründerinnen davon haben, wie die Zukunft aussieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass nicht die Zukunft genauso eintritt, aber das Team Erfolg hat. Und das ist für mich noch eins der wichtigsten Learnings. Ja, eben eine klare Vorstellungskraft vom Ziel und die Fähigkeit der Storyline, der Vermittlung dieses Ziel an Mitarbeiter, an Co-Founder, an die Familie, ans Umfeld, an ja, Leute, die Startup finanzieren sollen, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, der dann halt nach der Idee und nach der Initialisierung einfach beleuchtet und ausgeleuchtet werden muss. Und der Film sozusagen, wenn man so will, der muss ja, je klarer und besser und greifbarer er erzählt, als Story präsentiert werden und damit entsteht halt auch der Glauben des Umfeldes an dieses Produkt, an dieses Startup, an das Team. Die wissen genau, was sie tun und das ist ja oft so, ne? Wenn man Alignment hat und klare Bilder und Klarheit, dann ist Zielerreichung wahrscheinlicher und so in die Ecke würde ich gehen.
Wie würdest du den Tipp geben, als Beispiel Geld zu beschaffen? Also wir haben jetzt vor einer Weile mit dem Hub 31, das ist jetzt hier in Darmstadt bei mir persönlich ein Inkubator, mit dem haben wir auch über Unternehmensgründungen gesprochen, also wo dann auch Büroflächen zur Verfügung gestellt werden, wo auch nicht nur auch Infrastrukturthemen, aber auch Austausch, kollaborative Elemente mit reinkommen. Würdest du raten, sowas ist ein super Ankerpunkt, wenn das vielleicht ein belebendes Element ist, das auf jeden Fall nutzen?
Ja, wenn sozusagen die Inspiration und das Netzwerk aufgebaut werden soll, man vielleicht noch nicht ganz fertig ist, wenn man Co-Founder oder auch erste Mitarbeiter sucht oder Freelancer, die in der Nähe sind, dann ist es super. Es gibt auch Konstellationen, wo man das nicht braucht, wo man sehr klar eine eigene Roadmap und ein eigenes Team hat und in der Lage ist, in den ersten 6, 12 Monaten auch autark sehr viel Fortschritt zu erreichen. Und ich glaube, dass durch die Tools, die wir jetzt haben, irgendwie von Zoom bis Teams etc. pp., das verteilte Arbeiten, das dezentrale Arbeiten, die New Work-Prinzipien, ist auch möglich geworden ist, dass man das nicht zwingend so eng aneinander hat. Das ist eine Geschmacksfrage, kommt auch auf das Thema an, wie wichtig sind lokale Bezüge bei dem Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Insofern kommt so ein bisschen aufs Modell und darauf an, was man braucht einfach für die
Beispiel, wir haben jetzt hier viele Startups. Ich bin zum Glück in der Stadt, die im Startup Monitoring auf Platz 3 in Deutschland liegt, wenn ich mich nicht ganz irre. Gerade auf der Einwohner zu Startup-Korrelation auf Platz 1 deutschlandweit. Also sprich, auf 1000 Einwohner gibt es hier die meisten Startups. Und hier gibt es auch lokale Dinge, wie zum Beispiel, ich kann ein bisschen Werbung machen, Sigo, das ist so eine Art Lastenfahrrad, was quasi hier von den Wohnbaugesellschaften, aber auch von anderen Privatunternehmen dann zum Mieten dann genutzt werden kann. Das macht schon Sinn, das dann lokal zu verankern, weil das bieten die auch in bestimmten Regionen nur an. Genauso auch wie natürlich wie lokale Produkte, wo man sehr stark mit diesen traditionellen Werten auch wirbt letzten Endes und qualitative
Ja,
Aspekte mit
richtig.
dabei hat. Das sind häufig ja solche Punkte. Wir haben das Thema Digitalisierung ja häufiger im Podcast, Andi. Das heißt, wenn man das jetzt alles hört, würde ich sagen, dieser Baustein, diese Rezeptur, wofür man dann klassischerweise natürlich Erfolg ja, nicht garantieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass es erfolgreich wird, die sind jetzt quasi liegen auf dem Tisch. So, jetzt aber das Thema, gerade letzten Jahre, auch wenn du sagst, VC-Geld ist genügend da. Unsere Erfahrung oder meine Erfahrung ist auch so ein bisschen aktuell, dass das Geld zurückgehalten wird, gerade im Vergleich der letzten 12, vielleicht 18 Monate, wo auf einmal extrem viel Geld da war. Da wäre vielleicht mal ganz cool, wie deine Einschätzung ist. Ist man auf der Geldgeberseite, gerade Fremdkapital, auch kann ja auch Private Equity sein, also Privatgeld, muss ja nicht ausschließlich von Firmen kommen. Ist man da zurückhaltender geworden? Und wenn ja, was müssen Unternehmen machen, damit quasi dennoch das Portemonnaie, das jetzt mal ganz bildhaft, geöffnet wird?
AI draufschreiben. Also das ist eine gute Frage. Ich bin bei dir. Wir haben natürlich durch Corona und Corona hat an den Bullenmarkt irgendwie nochmal eigentlich hinten was dran geklebt und das nochmal gehebelt. Also alles, was mit Software as a Service und Technologie zu tun hatte und in der Startup-Welt, ist nochmal nach oben gerutscht von den Bewertungen, von den Börsenkursen, von den initialen Bewertungen, die Startups haben. Und schon in Richtung des Absurden an der einen oder anderen Stelle manchmal gelaufen, dass man da irgendwie Pre-Seed- und Seed-Runden gesehen hat, irgendwie die 10, 20 Millionen schwer waren, ohne dass Sales oder ein Produkt fertig war. Das war schon irre. Das heißt, man hat da ja mit einem heißen Eisen und mit heißer Nadel investiert mit hohen Summen. Und es zahlt sich dann am Ende natürlich nicht unbedingt aus und dann kommt wieder eine Ernüchterung, der Markt kriegt einen Rücksetzer und man schaut wieder genauer hin. Und in der Phase, wo der Rücksetzer kommt, man gezwungen ist, nochmal genauer hinzuschauen, wird man vorsichtiger und hält sozusagen den Beutel wieder ein bisschen enger zusammen. Ich glaube, dass das immer Wellenbewegungen sind und dass wir ja jetzt ja eigentlich wieder auf der nächsten Welle drauf sitzen mit AI. Und ich glaube, dieses Thema künstliche Intelligenz oder dieses Narrativ, das AI durchzieht alles, es ist gar nicht abzuwenden, dass jede Firma und ich weiß nicht wie viel, 75% aller Jobs durch künstliche Intelligenz ersetzt werden in den nächsten Jahren. Das ist schon ein Narrativ, was trägt und wirkt und was jetzt an der Börse und in vielen Bereichen wieder zu extrem hohen Bewertungen führt. Nach meinem Gefühl wird es so sein, dass wir diese vorsichtige Phase der Geldgeber jetzt Stück für Stück überwinden und dass es in 2025 und 26 wieder verrückt werden könnte, dass im Prinzip einfach so viel Geld im Markt zurückgehalten worden ist, was deployed werden will und was im Prinzip zu diesem AI-Narrativ passt, dass da wieder mehr und schneller Gelder fließen, vielleicht auf andere Art und Weise als früher. Und es klingt so ein bisschen abgedroschen, ja, jetzt zu sagen, überall, wo AI drauf steht, wird auch finanziert. Aber ich sag mal so, mit den richtigen Technologien zur richtigen Zeit am richtigen Thema, einem hohen Grad an Automatisierung und AI hat man halt schon im Moment ganz gute Chancen, Modelle zu bauen, die tragen und die sozusagen initial in der Frühphase zeigen, dass da was möglich ist. Und ich glaube, da kommt jetzt so ein bisschen die FOMO. Viele Experten sind ja schon unterwegs, aber es gibt auch Geldgeber, die dann etwas langsamer sind oder Family Offices, privates Geld, was auch immer, die wollen und müssen irgendwann alle auf den Zug aufspringen. das IPO-Fenster, also das Fenster der Börsengänge, die, was jetzt jahrelang ausgeblieben ist, das wird wieder aufgehen. Und ich würde glauben, es wird wieder verrückt werden. Bestimmt ist es bis dahin volatil und bumpy, sagt man. Irgendwie da gibt es Krisenherde. Da ist die Frage, wer in Amerika Präsident wird oder nicht. Das ist alles nicht ganz klar. Das heißt, wir werden ein volatiles Zickzack haben, aber ich glaube schon, dass die Investorenwelt daran glauben wird, dass Technologie erneut in der Lage ist, Wertschöpfungsketten, Produktivität zu verändern, zu verbessern und das eben mit Hilfe von AI. Und deswegen wird da aus meiner Sicht das Geld vermutlich wieder lockerer sitzen in den nächsten Jahren.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube auch, dass die künstliche Intelligenz, wir haben es auch bei uns doch als Teaser mal in unserem Produkt auch integriert, obwohl wir so ein kleines Team nur sind, als quasi zusätzlichen Dienst. Wer das halt quasi im Rahmen da nutzen möchte, kann das dann machen. Es ist also immer relativ einfach, so eine Technologie zu integrieren, wenn man auf Standard-Services setzt. Der zweite Aspekt dabei ist, es muss den Dienst besser oder die Services besser machen. Es ist kein reiner Selbstzweck, nur das draufzuschreiben. Ich habe letztens gelesen, auf der Kaffeemaschine ist jetzt auch AI drauf. Ja gut, kann man immer die Frage aufwerfen, wird der Kaffee jetzt besser oder wird er schlechter? Immer so eine Frage, ne? Aber die Sinnhaftigkeit darf nie außer Acht gelassen werden. Egal, welche Technologie man hat und welchen Hintergrund man da auch damit verfolgt, auch entsprechend als Unternehmen oder in unserem Thema auch als Startup natürlich.
Ja, richtig.
Erfolgsfaktoren. Drei Stück haben wir jetzt festgelegt natürlich und auch eine disruptive Thematik um dieses Thema künstliche Intelligenz, wo du auch sehr gut investiert bist, möchte ich immer erwähnt wissen. Also du glaubst da dran, sonst würdest du da auch nicht dein Geld in diese Teams investieren. Deswegen, das finde ich super, du stehst auch dafür. Das spricht auch dafür, dass du dann irgendwann auch natürlich sagst, alles klar, die Teams haben jetzt eine Marktreife, den Market Fit durchlaufen und dann wird vielleicht sowas verkauft, ne? Wenn wir jetzt mal sagen, wann würdest du denn raten, ein Unternehmen vielleicht auch zu verkaufen? Also den sogenannten Exit zu machen, vielleicht noch mit IPO, das ist natürlich in Amerika klassischer Börsengang, Deutschland eher unüblich, aber auch denkbar. Was kannst du da raten? Sollte man sowas machen? Sollte es ums Geld gehen? Sollte man nicht verkaufen? Was kannst du da als Inspiration an die Zuhörer und die Startups da draußen geben?
Ja, die langweiligste Antwort ist ja immer, es kommt drauf an. Deswegen, die finde ich selber immer blöd, darf ich die natürlich jetzt hier nicht geben. Aber ist so, dass eine Phase hatten wir bei uns im ganzen Verlauf von T3N, dass nach über 10 Jahren, es hat uns immer einen Riesenspaß gemacht, wir uns dann mal gefragt haben, ja, was ist denn hier eigentlich am Ende das Ziel? Ja, wollen wir das als Familienunternehmen unseren Kindern übergeben? Wollen wir ein IPO machen und dick an die Börse gehen? Wollen wir ein Exit machen? Wollen wir uns einfach als Gesellschafter zurückziehen und irgendwie gucken, dass wir das meiste Geld irgendwie rauspressen oder so? Das war sehr schwer, das zu beantworten. Und die Antworten der einzelnen Gesellschafter, die waren auch nicht unbedingt immer dieselben zu jedem Zeitpunkt. Das ist eine Entscheidung, von der ich glaube, dass es sehr gut tut, wenn man auch hier in der Anfangsphase der Unternehmung schon probiert, diese Frage zu beantworten. Also ein bisschen vom Ziel gedacht, könnte man sagen, ein Familienunternehmen zu etablieren, was über Generationen läuft, würde man vielleicht in der Initialisierung auch anders anfassen als ein schnell drehendes AI-Startup, was in der Zulieferpipeline sich möglicherweise gut eignet, um an Amazon verkauft zu werden, und irgendwie im Zuge der Warenkette einfach so eine Sache gut löst. Und da könnte man möglicherweise irgendwie sagen, wir planen, unser Startup hat die Absicht, innerhalb von 3 bis 5 Jahren an einen Logistikdienstleister verkauft zu werden. Ist natürlich was ganz anderes, als ein IPO oder ein Familienunternehmen zu gründen. Ja, ist es doch so ein bisschen, es kommt drauf an. Ich finde, es ist alles legitim und ich finde, es geht auch alles. Man muss nur wissen, was man will. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir für uns als T3N gewusst haben, was wir wollen, konnten wir halt sehr, sehr klar die Rolle und den Blickwinkel desjenigen einnehmen, der uns noch gar nicht gekauft hatte. Wir haben sozusagen immer mit einem virtuellen Käufer gearbeitet, der gegen uns rennt, dem wir gegenüber reporten müssen, obwohl er noch gar nicht da ist. Und konnten dann bestimmte Weichenstellungen vornehmen, die halt vollkommen anders waren, als uns als Gesellschafter gegenüber selbst zu handeln und zu reporten. Und deswegen ist es schon gut, sozusagen einen fiktiven Exit-Plan, nenne ich ihn jetzt mal, egal ob der Gesamtfirmenverkauf, Teilverkauf oder IPO oder was auch immer ist, schon mit aufzustellen in der Anfangsphase. Dann weiß man wieder klarer, was man ist und kommt im Zweifel schneller auch bei dem Ziel raus, wo man hin will.
Finde ich eine super Antwort übrigens, das einfach mal als Szenario durchzuspielen, um auch die ganzen Konflikte, die dadurch ausgelöst werden, vorab schon ja, zu thematisieren. Vielleicht sogar dann, wenn es mal darauf ankommt, zu vermeiden. Also halte ich für sehr, sehr wichtig. Gerade wenn es dann doch mal Stress gibt im Gründerteam, wäre das ja, das ist meistens eher ein negatives Thema, weil da man Vertrauen in der Regel hat ein cooles Ziel und so weiter. Aber Konflikte, die können ja auch über eine ganz lange Zeit schwelen und das sollte man immer in irgendeiner Form versuchen zu vermeiden.
Korrekt.
Wir stellen so mal die Frage, wenn wir Leute mit einem riesigen Weitblick auch die Branche bewerten können, wie schätzt du denn die digitale Lage oder die Lage der Digitalisierung, der Technologie in Deutschland ein, gerade im Vergleich vielleicht mit Amerika, aber auch mit Europa oder gesamten Welt. Hast du da einen Einblick drin? Kannst du da irgendeine Einschätzung geben? Vielleicht sogar aus dem Ausland, wie auf uns geschaut wird? Wie wird die Situation hier bewertet?
Ja, das tut so ein bisschen weh, weil ich bin absoluter Lokalplayer und bin immer ganz stolz, wenn hier, ich komme aus Hannover, Startups von hier oder unser Netzwerk hier was Tolles vorzuweisen hat. Aber wenn ich jetzt rauszoome und ich mich zwinge, das zu beurteilen, dann tut es mir ein bisschen weh. Wir haben wenig Weltmarktführer und disruptive Startups, die jetzt börsennotiert weltweit stark agieren, hervorgebracht in den letzten 2 Dekaden. Warum ist das so? Ich glaube, der Deutsche an sich, die Kompetenz, die Ingenieurskraft, die Ausbildung, die wir hier erfahren, und alles, was wir können, was wir an Fleiß haben, das eignet sich hervorragend für diese Zeit, Dinge zu bauen, die für die Zukunft für uns wichtig sind. Warum passiert das aber nicht? Es ist eine Mischung aus Mindset und Regulatorik. Der Amerikaner an sich, der ist es halt gewohnt zu scheitern. Der Deutsche an sich, wenn er insolvent ist, dann hat er irgendwie sein Leben verwirkt und darf irgendwie 7 Jahre warten, bis er vielleicht nochmal neu anfangen darf oder auch gar nicht. Das heißt, wir haben hier ein Mindset-Problem. Und das Zweite ist, dass in der Regulatorik wir hier oft sehr vorsichtig und sehr kompliziert sind und man da hier einfach in der Geschwindigkeit nicht so viel darf. Das hat Vorteile im Thema Datenschutz, da kann man auch mal stolz drauf sein. Das hat aber auch Nachteile im Sinne von Evolutionsgeschwindigkeit. Und Evolutionsgeschwindigkeit und Time to Market und sozusagen, das hatten wir vorhin auch, die Welle zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, ist halt unheimlich entscheidend, wenn es
Ja.
um solche Marktzyklen geht. Und da ist man sich hier politisch nicht einig, da ist man auch mutlos und da sind halt auch oft Herrschaften an entscheidenden Hebeln in der Verwaltung, die vielleicht gar nicht die Kompetenz besitzen, bestimmte Sachen überblicken zu können oder halt einfach aus der Vorsicht heraus agieren. Und ja, da bin ich wieder bei Mindset und Mut, den es braucht, wenn Neues entsteht. Und da ist man hier so, dass die Informationslage mit Negativszenarien und was sozusagen alles passieren könnte, Schlimmes, wenn man das nicht reguliert, ist man sehr schnell und damit erschlägt man einfach relativ viel von einem Mindset, was man eigentlich braucht, was man aufkeimen lassen muss, um Mut zu fassen und Dinge zu dürfen und den Spielraum zu vergrößern. Ich finde das eine ganz schwierige Frage. Am Ende wünsche ich mir mehr Bildung der Bildung. Ich wünsche mir, dass Politiker, Lehrer, Richter, Verwaltungsangestellte in höheren Positionen einfach noch tiefer in Technologie geschult werden, eintauchen müssen und sozusagen die positiven Seiten und Facetten im Verstehen und Benutzen dieser Technologie enger gezeigt und gelernt werden, damit die überhaupt wissen, worum es genau geht. Ich bin mir nicht sicher, wie sozusagen diese Bildung der Bildung, die Bildung der Verwaltung und Politik an sich überhaupt funktioniert. Und ich möchte jetzt nicht von Digitalführerschein sprechen, aber dass man da irgendwie quartalsweise mal einen Schulungstag irgendwie einlegt, um Anwendungsszenarien von AI oder bestimmten Softwarethemen zu haben, das würde ich mir schon wünschen.
Dann wäre ein weiterer Erfolgsfaktor also doch auch der politische Wille, die politische Mitgestaltung, vielleicht auch sogar, weil das wird ja häufig diskutiert, in Form eines Digitalministeriums, was man dann hätte, mit um die nötige Kraft innerhalb der Regierung auch an eine Person zu koppeln. Ob das dann natürlich zum Erfolg führen kann, erfolgreich ist am Ende, das ist immer eine zweite Frage, gerade in der Politik, wo man wo sehr stark über Lobbyismus gearbeitet wird. Das muss man immer sehen. Aber es wäre auf jeden Fall so ein Vorteil im Vergleich zu jetzt, wo es gar keine Person gibt, die das wirklich vorantreibt, zentral aus der Bundesregierung heraus. Und da auch eine Repräsentation für Startups und digitale Unternehmen wäre.
Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, zu warten, bis dieses Ministerium entsteht.
Eigentlich
nicht. Ich habe immer Hoffnung und deswegen möchte ich meine Antwort da nicht zu negativ ausgehen lassen. Es gibt jemanden, Rafael Laguna de la Vera. Und,
wunderbarer Typ. Würde ich gern einladen übrigens, aber das ist, glaube ich, fast nicht möglich.
Weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre das jetzt in der Nahtstelle bei dem Thema der richtige Sprint, die Agentur für Sprunginnovation. Ja. Die hat dieses Thema erkannt und die probiert die Erfolgsfacetten vom amerikanischen Modell, wie dort Universitäten, Wirtschaft, Forschung, NASA, verschiedene Themen zusammenwirken, MIT, um Erfolge zu produzieren, wie viel Geld dafür nötig ist, um wirklich solche Quantensprünge zu erreichen. Die machen einen super Job, die fassen die richtigen Themen an. Es ist ein bärenstarkes Team. Es gibt keine Stelle auf der ganzen Welt, die ich spannender finde, als das, was Sprint da gerade macht. Es ist auch so, dass die das Vertrauen jetzt über mehrere Jahre der Bundesregierungen und Bundesländer gewonnen haben und die Budgets werden erhöht. Und möglicherweise ist das der richtige Kleber, der richtige Aggregator, der richtige Accelerator, der zwischen den Ministerien und den verschiedenen Facetten, die wir brauchen, dann diese Innovation schafft und das Thema vielleicht ein bisschen in die Beschleunigung bekommt. Ich weiß nicht, inwieweit dort auch sozusagen Gesetzesgrundlagen und eine bisschen freiere Haltung durch die Kollegen gefördert werden kann. Aber erstmal werden die richtigen Themen angepackt von den richtigen Leuten und die genießen inzwischen halt auch das Vertrauen. Deswegen würde ich sagen, wenn man den positiven Blick jetzt haben will auf Deutschland und Zukunft, dann muss man sich Sprint angucken.
Super, super Punkt, den wir auch mitnehmen. Vielleicht schaffe ich es ja doch, ihn für uns zu gewinnen. Ist schon fast eigentlich ein Highlighting, ein Shoutout, wie man ja so schön sagt, für einen weiteren Gast. Ich probiere mein Glück, Andi, deswegen.
Absolut.
Ne, vielleicht sage ich hier, der Andi hat von dir gesprochen. Kennt er dich?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren auf Open-Source-Konferenzen vor fast 20 Jahren zusammen.
Super.
Das ist eine lange Beziehung und ja, beste Grüße von mir und er würde toll in eure Show hier passen.
Ja, ich versuche ihn mal vielleicht auch über LinkedIn, über Menschenlink und so weiter zu erreichen und vielleicht da was aufzubauen. Das wäre eine super Folge auch, weil es sehr innovativ wäre und zudem auch nochmal wie eine Open-Minded-Diskussion wäre, weil er nochmal ganz andere Ansichten auch hat. Ne?
Ja.
Also die Erfolgsfaktoren, glaube ich, die sind jetzt sehr, sehr klar geworden. Teamgröße ist nicht unbedingt ein Faktor. Geld ist es nicht unbedingt, kann aber schon eine relevante Größe sein, gerade um bestimmte Ziele zu erreichen. Man braucht einfach eine gewisse Leidensfähigkeit, eine gewisse Form der konstruktiven Art, natürlich im Projekt auch anzugehen. Das heißt, also das wird sich nicht selbst zum Ziel führen. Man braucht dazu eine gute Geschäftsidee, einen guten Tech-Stack, der einem dann auch hilft, dieses Thema ganzheitlich voranzubringen. Und wenn man diese Mischung hat, dann steht schon vieles in wesentlich besserem Licht da. Und wenn dann noch die Politik die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen setzt, die wirtschaftlichen Ankerpunkte so setzen kann, auch Veränderungen aus der Weltwirtschaft mit berücksichtigen kann und die Unternehmen gemeinschaftlich, auch sicherlich noch Gesellschaftenthema, zusammenarbeiten, dann hätte man sicherlich so eine Art guten Cocktail, einen guten Faktor-Set quasi von den Punkten, die man für ein erfolgreiches Digitalisierungsprojekt mit Startups, aber auch für unsere Zukunft auch rausgeben könnte. Das ist quasi wie eine Art Checkliste, die wir jetzt ja quasi durchlaufen haben.
Das hast du super zusammengefasst, ja.
Wir haben immer zum Abschluss zwei Fragen, die ich unvorbereitet mittlerweile auf die Gäste loslasse, weil das immer den nötigen Überraschungspunkt mit sich bringt. Das eine wäre, hast du Lieblingsmusik, ein Lieblingslied, das kann ja auch sein, Und oder, du musst nicht, kannst dir das aussuchen, hast du als Beispiel ein entsprechendes Buch, was du empfehlen würdest? Muss nicht zum Thema heute passen, kann auch eher was Privates von dir sein. Gibt es da zu den zwei Fragen
Ja,
ein paar Punkte?
eindeutig. Barry Can't Swim. Kim Barra ist der Song. Und der ist in meiner Playlist gerade immer drin. Ich habe Zwillingsbabys oder Babys sind das schon nicht mehr, die sind ein gutes Jahr. Und immer wenn ich den anmache, tanzen die volles Brett los. Deswegen muss ich den jedes Mal morgens und abends einmal anmachen. Also Barry Can't Swim, Kim Barra. Und als Buch eindeutig das einzige Buch, was ich dreimal hintereinander gelesen habe schon oder dreimal insgesamt gelesen habe, ist von Naval Ravikant, der Almanach. Und es gibt kein Buch, was mich mehr inspiriert und motiviert hat und auch keinen Menschen, der mich mehr inspiriert als Naval. Eine Mischung aus Philosoph, CTO und Unternehmer, in ganz vielen Unicorns investiert, CTO gewesen, ich glaube, bei Coinbase und ein paar anderen Firmen, AngelList mitgegründet. Super Typ und das Buch ist eigentlich eine Zusammenfassung, Kompendium von allem, was er getwittert und gesagt oder in Podcasts so erzählt hat, in eine sinnvolle Reihenfolge von jemandem Dritten gebracht, mit ihm dann nochmal überarbeitet. Und das ist ein absolutes Motivationsbuch für Leute im Tech-Sektor, die ein bisschen unternehmerisch geprägt sind.
Super. Also danke für den Einblick. Also das ist auch nochmal wichtig, um ein bisschen was Privates von dir zu erfahren. Wir haben super tolle Insights von dir erfahren über T3N, Heise, aber auch generell über das, was du dir da über die vielen Jahrzehnte auch aufgebaut hast. Danke erstmal dafür, Andi. Danke auch für den optimistischen, positiven Einblick und Ausblick auch für die Zukunft und dass es eigentlich jedes gute Team mit dem passenden Mindset auch schaffen kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Soll auch im Rahmen des Podcasts immer wieder auch betont werden. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Wie kann man dich erreichen, so als Abschluss von deiner Seite? Wenn jemand was jetzt sagt, hey, mit Andi, da muss ich sprechen, ich habe eine ganz tolle Idee. Der hat ja auch gesagt, er hat Geld. Wie kann man dich erreichen?
LinkedIn am besten. Eigentlich Twitter oder X war mein Lieblingstool. Elon Musk dreht durch. Ich weiß nicht, wie lange man da noch bleiben kann. Also lieber LinkedIn.
Okay, super. Dann schreibt dem Andi, wenn ihr eine tolle Idee habt, ihr hört, ihr habt die Faktoren gehört, also besseres Pitching könnt ihr jetzt nicht betreiben als mit diesem Podcast als Vorbereitung. Spaß beiseite. Und einfach ihn mal fragen. Ich denke, der Andi, ihr habt es ja jetzt gehört, Open-Minded wird euch auch da helfen, wenn es da nützliche Punkte geben sollte. Und wir bedanken uns, ich hoffe bei euch Zuhörern, dass ihr was mitgenommen habt. Digitalisierung kann uns allen gelingen, auch in Deutschland. Und wir sollten die negative Diskussionsschleife dann verlassen. Vielen lieben Dank. Das war heute bei uns der Punkt von Let's Talk About Tech, Baby. Und wir hören uns bald wieder in weiteren spannenden Folgen. Vielen lieben Dank und nochmal danke an dich, Andi.
Danke auch, Alex. War mir eine Freude.